Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Nicht, weil der Gast besonders ist, natürlich sind alle meine Gäste besonders, sondern weil sie auch Podcasterin ist für die Homöopathie. Das freut mich sehr. Wir haben demnächst, ich habe ja versucht, alle Podcaster so ein bisschen anzusprechen, die jetzt da ihre Podcast haben und viele haben zugesagt. Das heißt, wir werden die alle auch dann bei uns in dem Podcast einmal vorstellen können. Und da freue ich mich sehr, die Barbara Stelzer heute da zu haben. Herzlich willkommen, Barbara. Schön, bist du im Podcast.
Ja, danke schön, Marvin. Und es freut mich wirklich sehr, dieses Projekt gemeinsam als Podcaster nicht sich irgendwie als Konkurrenz sehen, sondern dass wir erkennen, wow, es gibt so viel zu tun und so viele Leute zu begeistern und
Ja.
dass wir uns zusammentun.
Das lustig, wo du das sagst, kann ich gerade einhaken. Ich bin von Millefolia interviewt worden. Das ist so eine Zeitschrift, die sich auch stark macht für die Homöopathie. Und die haben mich gefragt, ob ich die anderen Podcasts als Konkurrenz empfinde. Und habe ich gesagt, nein, ich finde, es sollte noch 20 mehr geben. Ne? Weil auch wenn nachher jeder vielleicht nur 100 bis 800 oder 1000 Leute erreicht, dann haben wir doch wieder 80.000 Leute erreicht. Also insofern braucht es eben genau auch diese Individualität. Genau. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir da uns zusammenlegen und wir haben ja auch eine gemeinsame inspirierende Persönlichkeit, die uns ja auf die eine oder andere Art da jetzt auch schon begeistert hat, nämlich den Josef Karl, mit dem du ja auch schon Folgen aufgenommen hast. Aber da reden wir nachher noch drüber. Erstmal möchte ich
Genau.
über dich reden und die Frage, die die meisten bei mir im Podcast am Anfang bekommen, ist erstmal, wie bist du zur Homöopathie gekommen? Was hat dich da gelockt?
Mich hat tatsächlich keine eigene Krankheit, was ja bei vielen Kollegen so der Weg zur Homöopathie ist, sondern mich hat ein Satz von George Vitulkas, den ich in meiner Heilpraktika-Ausbildung gab es so eine kleine Homöopathie-Einheit, wo ein Satz von George Vitulkas zitiert worden ist. Damals hat mir diese Einzelhomöopathie eigentlich noch gar nichts gesagt, aber dieser Satz war, Gesundheit ist Freiheit der Wahl. Also Freiheit eben, kann ich aufstehen oder kann ich, muss ich sitzen bleiben, weil ich mir das Bein gebrochen habe, aber eben auch diese Freiheit von Leidenschaft und die Freiheit von Egoismus. So hat Vitulkas das definiert, Homöopathie. Und ich habe dann mit einem Schlag verstanden, dass die Homöopathie eine Therapiemethode ist, in der man nicht nur bestrebt ist, körperliche Symptome wegzumachen, was ja auch total wichtig ist, aber weil mein Verständnis damals schon, da war ich so 30, das war, dass hinter den körperlichen Symptomen immer noch andere Ebenen, emotionale, seelisch-geistige Ebenen sind. Und da habe ich verstanden, wow, das ist eine Methode, mit der man offensichtlich auch diese anderen, diese seelisch-geistigen Ebenen erreichen kann und in irgend so eine heilsame Berührung bringen kann. Das war mein Weg zur Homöopathie. Ich habe damals dann die Homöopathie-Ausbildung da in Nürnberg begonnen und bin nach 2 Jahren dann zu Henny Holdens gekommen, die mir so ganz lange Jahre dieses stabile Fundament gegeben hat, weil die ja eine Art von Homöopathie macht, wie sie wirklich praktikabel war für mich damals. Das war zwar sehr frustrierend am Anfang, weil ich habe damals dann 2, 3 Jahre Homöopathie gemacht, dass sie gesagt hat, ja, mit 5 Jahren ist man ein guter Anfänger. Dann haben wir gedacht, ja, naja, aber wir sind ja alle schon eine Zeit lang jetzt, du bist jetzt ja auch schon 15 Jahre, glaube ich, mindestens unterwegs. Also das ist ein beständiges Lernen und Wachsen.
Ja. Das heißt, dich hat mehr dieses Konzept eigentlich der Homöopathie angesprochen, nicht so sehr, wie du sagst, diese praktische Erfahrung.
Ja, ich bin bis heute, muss ich sagen, ich bin so dankbar. Ich bin wirklich ein sehr gesunder Mensch und mir ist Gesundheit so wichtig. Ich bin so gern ausgeschlafen und ich bin so gern fit und deswegen habe ich wirklich mehr, das ist mein so ganz großer Antrieb, den Leuten wirklich auch klar zu machen, bitte, bitte kümmert euch um eure Gesundheit und zwar rechtzeitig, weil es ist einfach so ein schönes Gefühl, wenn man gesund ist und kreativ ist und schaffensfreudig sein kann. Und das war schon, also für mich war die Homöopathie, ich habe ja Lehramtsstudium fertig gemacht und dann war ich 5 Jahre, damals gab es Gott sei Dank keine Jobs im Journalismus, in der Schule, im Gymnasium und ich bin dann so als Quereinsteigerin 5 Jahre eben in journalistischen Bereich tätig gewesen, habe bei richtig tollen Kolleginnen in Österreich beim ORF und bei den Salzburger Nachrichten lernen dürfen, in der Lokalredaktion, wo jeden Tag irgendwas anderes war. Und da bin ich und habe aber parallel während meines Studiums schon so mich mit Heilung beschäftigt, was Heilung ist. Ich wollte eigentlich nie Lehrerin werden, sondern mir war immer klar, ich möchte gern eigentlich therapeutisch tätig sein und das, was ist eigentlich Heilung und wie passiert Heilung? Das hat mich schon seit meinem 20. Lebensjahr beschäftigt. Und dann war eben dieser, wirklich Gott sei Dank, dieser Abstecher, sage ich jetzt mal, in dieses ganz praktische Leben, in diese Zeitungs- und Rundfunkredaktion. Das ist ja auch der Grund, wieso ich heute jetzt, glaube ich, diese nach 25 Jahren oder fast 3 Jahrzehnten dann diesen Faden wieder aufgenommen habe und jetzt diese Podcasts mache. Und diese YouTube-Beiträge. Naja, und also mich hat immer diese innere Entwicklung, diese innere Weiterentwicklung interessiert, immer parallel zu allem, was ich gemacht habe, eigentlich seit meinem 20. Lebensjahr. Und schon auch, ich habe erkannt, dass Gesundheit, körperliche Gesundheit ganz viel mit so einer inneren Ausgeglichenheit, mit so einer inneren Balance, dass wir unsere Lebensthemen gut bearbeiten. Und das hat sich, die Homöopathie führt das so in so einer wunderbaren Art und Weise zusammen. Wir können ja auch eine Homöopathie betreiben, die sich ganz, wobei wirklich sehr auf die Körpersymptome fokussiert ist, so diese genuine Homöopathie. Das finde ich ganz, ganz wichtigen Beitrag. Aber wir können auch eine Homöopathie betreiben, die herausfindet, was ist der Konflikt des Menschen, was sind seine psychischen, emotionalen Muster, die dann dieses psychoneuroimmunologische System aus dem Gleichgewicht bringen. Also das ist also so ein großes Reich, diese homöopathische Welt, wo jeder seinen Platz findet. Finde ich, sowohl als Patient als auch als Behandler kann man da je nach seiner Mentalität eben genau die Methode, den Weg finden, der einem halt am meisten entspricht. Und das habe ich ganz schnell damals erkannt, dass es eben nicht nur um diese körperlichen Symptome geht, sondern um viel mehr, was wir bewegen und einfach so anstoßen können in dieser Selbstregulation.
Ja, es macht einen auch irgendwie selbstwirksam und autark, ne? Und
Und
unterstützt diesen Weg einfach automatisch.
ja, und dass es wirklich um Eigenregulation geht, dass Heilung immer Selbstheilung ist und dass wir mit homöopathischen Arzneistoffen, von welcher Richtung wir da in der Homöopathie auch immer kommen, ich glaube, es sind alle total bemüht, sich ständig zu verbessern und dass wir mit diesen homöopathischen Arzneistoffen eben diese Eigenregulation der Menschen anstoßen können und dass dann diese Selbstheilung in Gang kommt und dass wir als Homöopathen diesen Prozess wirklich gut begleiten. Also das finde ich auch so ganz essentielles Element, dass das die Menschen draußen auch verstehen. Wir stoßen Selbstheilungsprozesse an, wir tun unser Bestes, gelingt nicht immer. Die Herausforderung ist ja, das Mittel zu finden, was da in Resonanz geht. Wir stoßen das an, aber in den meisten Fällen braucht dieser Prozess Begleitung. Also das ist kein Einmalereignis, ich gehe zum Homöopathen, habe eine Allergie oder habe Angstzustände, sondern wir sind aufgefordert, als Homöopathinnen und Homöopathen diese Selbstregulationsprozesse wirklich gut zu begleiten. Und da ja, ist uns unser Josef Karl Grassbointner, glaube ich, beiden so ein gutes Vorbild, weil der ist so ein Meister im ausdauernden und langfristigen Begleiten der Menschen. Und das braucht es aber auf beiden Seiten, glaube ich, dieses Bewusstsein von den
Ja, absolut.
Behandlern, aber eben auch von den Patienten, von den Menschen, dass die verstehen, dass das eben nicht dieses Einmalereignis ist, da wird was angestoßen, aber diese Reaktionen, was danach passiert, nach so Arzneimittelgabe und wirklich so ein Heilungsprozess, so ein Selbstregulationsprozess, der braucht Begleitung, der braucht auch dieses Wissen und den Blick von außen, was passiert denn da eigentlich? Weil wenn man da dieses Wissen und diese Begleitung, glaube ich, nicht hat, dann nehmen die Menschen ja ganz oft irgendwelche Schmerztabletten oder irgendetwas Unterdrückendes, obwohl das eigentlich ein Ausdruck ihrer Eigenregulationskraft ist, die da jetzt gerade Richtung Heilung voranschreiten will.
Ja, dieses Verständnis, dass Krankheit ein natürlicher Prozess ist.
Ja, oder auch, dass jede Entzündung im Grunde der beste Weg ist, des Körpers wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Natürlich braucht es da diese Kompetenz, für die mache ich mich auch ganz stark in der Homöopathie, dass die Homöopathinnen und Homöopathen so gut ausgebildet sind, dass sie genau das einschätzen können und die Leute wirklich an der Hand führen, auch um einschätzen können, wann muss ich eingreifen bei einer Entzündung, auch mit konventioneller Medizin oder wie lang, wann ist es unterm Strich viel gesundheitsstärkender, eine Entzündung praktisch kontrolliert, begleitend ablaufen zu lassen, auch mit homöopathischen Mitteln, aber auch mit dieser therapeutischen Begleitung, dass die Menschen Sicherheit haben, da ist jemand, der kann das einschätzen und in dem Wissen, der schickt mich aber auch zum Arzt, wenn mein Körper das vielleicht nicht mehr schafft.
Ja, genau, diese Interdisziplinarität, das ist ja etwas, was wir als moderne Homöopathen unbedingt praktizieren sollten auch, dass wir da nicht einfach sagen, wir machen jetzt alles mit Homöopathie, sondern wir kennen die anderen Bereiche, wir kennen die Möglichkeiten der anderen Bereiche, wir wissen, was die können und was nicht können und was wir dann dazu beitragen können. Also das finde ich auch als ganz ein essentieller Teil. Ich finde es sehr schön, in der Schweiz ist das in der Prüfungsordnung mit drin. Also du wirst gar kein Homöopath mehr in der Schweiz aktuell, wenn du das nie beherrschst. Also wenn du nicht zeigen kannst an den Prüfungen, dass du interdisziplinär denken und arbeiten kannst.
Ja, wir leben in der Zeit des Miteinanders, des nicht mehr entweder oder, sondern des sowohl als auch oder des je nachdems. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das alle rundum verstehen.
Was würdest du sagen, so rückblickend, was war der Punkt, der dich dann am Schluss so nach dieser Entscheidung, Studium und so weiter so richtig gefesselt hat, dass du sagst, na, ich wechsle jetzt auch nicht mehr, ich mache jetzt nicht noch TCM, ich mache jetzt nicht noch was anderes, ich bleibe wirklich bei der Homöopathie. Was ist so dieser Punkt, wo du sagst, das finde ich nirgendwo anders, da bin ich treu geblieben?
Naja, das ist genau der Punkt, dass ich mich in der Homöopathie so intensiv wirklich mit dem Menschen und seiner Geschichte beschäftigen kann. Also in der DCM, da ist man viel mehr auf dieser körperlichen Ebene, auch auf der biochemischen Ebene. Klar, da spielt auch schon der Typ Mensch auch eine Rolle, aber ich weiß nicht, ob es noch eine andere komplementärmedizinische Richtung gibt, wo man sich so intensiv nicht muss, aber eben kann mit der Geschichte des Menschen. Mich interessieren einfach die wirklichen Themen der Menschen, was sie wirklich in ihrem Leben umtreibt, auch ihre Konflikte und wie man das in Lösung bringen kann.
Und das passt ja auch so ein bisschen wieder zur journalistischen Arbeit. Also da, du brauchst ja auch dieses Interesse und die Begeisterung für die Sachen, die du recherchieren willst. Und das ist natürlich dann beim Patienten im Prinzip auch. Wir sagen ja oft, ja, Homöopath ist wie Detektiv sein. Aber ich finde, oder man kann auch sagen, vielleicht ist Journalist auch wie Detektiv, aber ein guter Journalist hat ja auch genau das, was wir nachher in der Anamnesequalität mit dem Patienten benötigen.
Ganz genau, das habe ich im Grunde diese Qualität da in der Journalistenzeit trainiert, also wirklich die Essenz, den roten Faden von 2 Stunden Pressekonferenz auf einen Zweispalter-Artikel zu bringen.
Ja, glücklicherweise müssen wir den Patienten nicht so hart reduzieren, ne? Aber
Nein, aber es ist ja auch bei Patienten, wir haben ja oft Erstanamnesen von 2 Stunden, 2,5 Stunden und das dann zu sortieren, wo, ja, also diesen roten Faden zu finden, da sind wir schon immer wieder aufgefordert.
Ja. Ich habe ja Henny Heudens jetzt das erste Mal kennengelernt. Ich kenne ihre Bücher, aber ich habe sie das erste Mal kennengelernt, jetzt bei unserem Krebskongress, den wir an der SAI hatten. Magst du ein bisschen aus der Zeit erzählen? Was findest du, ist an ihr so besonders speziell? Was ist ihre Art zu arbeiten? Was hast du mitgenommen?
Ja, ich habe am meisten mitgenommen, dass sie ist ja wirklich eine große Homöopathin. Ich glaube, eine der wirklich größten, besten, die wir haben. Vor allem, es gibt ja nicht viele Frauen, die wirklich so viel Praxis gemacht haben, so viele Patienten, so viel unterrichtet, so viel Wissen. Sie hat unglaublich viel einfach gearbeitet, also so einen fleißigen Menschen, ja, ist sonst eher in der homöopathischen Männerwelt zu finden. Und was mir so, mir hat die Henny Holdens, da habe ich 2 Jahre Praxis gemacht und bin mich sehr, also meine Ausbildung war jetzt nicht so super fundiert, muss ich ehrlich sagen. Bietet ihr heute sicherlich fundiertere, bessere Grundkonzepte schon an. Aber und es war so ein Schwimmen in den ersten ein, zwei Praxisjahren. Und ob das denn überhaupt funktioniert mit diesen Einzelmitteln, mit diesen drei Globuli und mit dem Einzelmittel. Und es war in erster Linie eine unglaubliche Ermutigung, die Henny mir immer wieder gegeben hat. Ich war da, ich war 5 oder 6 oder 7 Jahre, wirklich alle 4 Monate war sie damals in Südbayern. Und diese Ermutigung und zu sehen, wow, das funktioniert. Und das funktioniert nicht mit unglaublich exotischen Mitteln oder mit einer, was weiß ich, dass ich da etwas, sondern es funktioniert eigentlich einfach. Also es ist machbar, diese Ermutigung, glaube ich, brauchen Praxisanfänger wirklich, dass man das Gefühl hat, das ist machbar, das ist umsetzbar. Da finde ich in dem ganzen Wald, kann ich auch Bäume sehen und kann mir auch einen Weg finden. Also das war das, was ich von der Henny dann am meisten und dieses Differenzieren der Arzneimittel, diese ja wirklich, gerade wenn man noch nicht so lange Homöopathie macht, was sehr, sehr hilfreich ist.
Ja, das machen auch gar
Und
nicht so viele, habe ich immer wieder festgestellt.
ja, mal am Anfang, wenn man Homöopathie zu lernen anfängt, man weiß nicht, die Differenzierung, wie differenziere ich jetzt wirklich Sepia von Natriumsulfuricum oder wie differenziere ich überhaupt Sepia von Ignatia? Und da hat sie ja ganz viel uns mitgegeben und immer wieder und immer wieder. Und da ist schon viel hängen geblieben und auch ihre Materia Medica Kenntnisse. Und auch wenn das heute man in der Homöopathie fast nicht sagen darf, ich habe auch sehr profitiert von ihrem Verständnis von Miasmen. Das ist für mich nicht der Wahrheit letzter Schluss, das ist ein Konzept, aber es ist doch ein brauchbares Konzept.
Ja, da rennt es ja bei mir offene Türen ein. Ich arbeite ja streng, also streng, sehr viel damit und sehr erfolgreich, wenn ich das so sagen darf. So finde ich das auch, war sehr erfreut an dem Krebskongress, weil sie das auch natürlich dann immer wieder mit reingebracht hat, die Miasmen. Ich habe ja da das übernommen von Josef, diese Reaktionsmuster der Lebenskraft. Also es ist nicht mehr Miasmen zu nennen, sondern dieses Reaktionsmuster finde ich ein unglaublich schönes und verständliches Bild, was ich finde, das mir sofort eingeleuchtet. Und es fehlt der modernere Begriff als Miasma, wo ja in dem Kern, wie Hahnemann es vielleicht nicht verstanden, aber zumindest ausgedrückt hat, ja gar nicht das ist. Also was wir heute merken davon, dieser Schandfleck und so weiter, ist ja einfach ein Muster, was dann sehr am Schluss ja eh individuell ist. Aber das hat mir immer gefallen, diese Reaktionsmuster.
Bin ich ganz stark dafür. Diesen Begriff finde ich auch viel, viel passender. Und wenn ich es jetzt noch mal kurz wie Henny Holdens, also ich kann das ja unmittelbar, kann man das ja übersetzen. Es gibt ein Reaktionsmuster der Schwäche und das sich ja, das sich auf allen Ebenen abspielt. Ne? Es gibt ein Reaktionsmuster der Übertreibung. Es gibt ein Reaktionsmuster der Zerstörung, wo halt immer der Mensch sich selber zerstört, wie auch immer, durch was Autoimmunes. Und es gibt halt so ein Reaktionsmuster von einem ständigen Hunger nach Wechsel und Veränderung, wo das immer hin und her geht. Oder so kann man das ja eigentlich ganz einfach,
Genau.
dann haben wir diesen Begriff nicht.
Ja.
Und auch die
Und
Arzneimittel lassen sich ja nicht genau zuordnen, weil da haben wir damals
richtig.
bei unseren Kursen schon gestritten. Aber es ist eine Orientierungshilfe, sage ich, die oftmals sehr hilfreich ist, wenn man die wichtigsten Mittel zu den einzelnen Reaktionsmustern zumindest kennt. Es ist eine ganz, ganz hilfreiche Orientierungshilfe.
Vor allem, wenn der Patient wenig Symptome hat, finde ich es immer noch wahnsinnig hilfreich. Einfach das gesamte Leben anzuschauen, das weiß ich ja, das macht der Josef ja auch ganz stark. Das ganze Leben dann nochmal anzuschauen und schauen, welches Muster ist vielleicht jetzt gerade zu verschleiert durch zu viel Unterdrückung, durch zu viel, was weiß ich, ne? Oder der Patient kennt sich zu schlecht, dass man merkt, okay, ich kriege kein klares Bild. Und dann gehe ich einfach immer weiter zurück im Leben und gucke mir an, wie waren die Kinderkrankheiten, was hat er für Art gemacht. Und dann zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht, jetzt erkenne ich den Siliceer-Patient gerade nicht, aber wenn ich den Rest von Leben angucke, dann ist das einfach da. So. Und das dann sozusagen erstmal in diese Lebenskraft Muster zu erkennen, wie du jetzt so schön gesagt hast. Na, ist das eine Schwäche? Ist das eine Übertreibung? Ist das ein Wechselthema? Ist das was auch immer, ne? Ein destruktiver Teil? War schon immer das Kernthema, dass ich dann weiß, okay, das muss die Arznei sowieso im Kern nachher abdecken. Also egal, wer das Miasma, also ob ich jetzt mit oder ohne Miasmen arbeite, muss ich das abdecken. Also sonst wird der Fall sowieso nicht besser. Ne? Die Lebenskraft dann nicht ändert damit, immer wieder dasselbe zu produzieren. Ja.
Ja, und grundsätzlich schon auch das Geschenk, Nosoden einsetzen zu können, dann mit
Genau.
dem Wissen.
Schön. Das war ja schon mal eine schöne Einleitung. Hat mir sehr gut gefallen. Sind wir schon voll im Thema drin. Jetzt gehen wir ein bisschen rüber. Wir sind ja beide Podcaster. Ich habe ja für die Zuhörer das schon oft genug erzählt, warum ich den Podcast mache. Das heißt, es ist jetzt gar nicht so interessant im Moment. Das heißt, du hast ja das schon ein bisschen angeklungen. Aber was war so, wenn du noch ein bisschen genauer darauf eingehen würdest, was war so dieser Punkt, wo du sagst, so jetzt gehe ich nach außen, jetzt mache ich YouTube-Beiträge, jetzt gehe ich in die Öffentlichkeit mit den Themen, ich finde, das müssen die Leute wissen. Was war so dein ganzer Weg dahin? Da kannst du ein bisschen Zeit nehmen vom, ich weiß nur, mein Podcast, sage ich nur kurz, der hat ja ein Jahr Vorbereitungszeit gehabt, bis der dann das, die erste Episode erschien. Und das war ja ein ganzer Prozess, durch den ich da durchgegangen bin.
Ja, das ist alles ein total intensiver Prozess. Bei mir war es ziemlich anders, glaube ich, als bei dir. Aber ich möchte voranstellen, dieses tiefe Bedürfnis, was schon vorher da war, was das Ganze begleitet und darüber hinausgeht, weil das ist ja kein Geschäftsmodell. Dieses ganze gemeinsam Gesundhausprojekt ist kein Geschäftsmodell. Das ist wirklich ein sehr idealistisches Projekt. Weil, wie gesagt, ich muss damit kein Geld verdienen. Ich habe meine Praxis, also wir haben, glaube ich, beide genug zu tun. Wir machen das nicht wie in der digitalen Welt jetzt diese ganzen Geschäftsmodelle, die mit ihrem strategischen Marketing, das brauchen wir alles nicht. Wir sind wirklich, wir machen es wirklich, also ich mache das wirklich für die Menschen und weil mein großes inneres Anliegen ist, einen Beitrag zu leisten für eine wirklich menschenwürdige Medizin. Und da gehört die homöopathische Seite der Medizin für mich wirklich absolut dazu, als ein Teil einer echt menschenwürdigen Medizin. Wenn wir ausreichend gut ausgebildete Homöopathinnen und Homöopathen haben, Ärzte und Heilpraktiker, beide Seiten braucht es, glaube ich. Und vor allem, wenn die Menschen Verständnis haben für die Homöopathie. Also das ist so ein Hauptanliegen von mir, weil ich es erlebe, selbst bei Patienten, die ich schon seit 20, 25 Jahren begleite, und dann hören die jetzt unsere Podcasts, auch die Teile mit dem Josef Grassbointner, und dann rufen mich Patienten an und sagen, jetzt habe ich es kapiert, was wir da machen. Es geht ja um die Eigenregulation. Jetzt habe ich es verstanden. Und das ist mein Hauptanliegen, weil ich glaube, dass wir die Homöopathie, die so etwas Kostbares ist, dass die auch 200 Jahre überlebt hat und ja, laut, glaube ich, die meistverwendete komplementärmedizinische Methode weltweit ist oder die zweitmeiste, das weißt du vielleicht besser. Naja, aber dass es Verständnis braucht, um das Potenzial dieser Heilkunst wirklich auszuschöpfen und vor allem, dass die Menschen mehr Verständnis brauchen, was wir da eigentlich tun, wie Selbstheilungsprozesse ablaufen. Also das ist mein Hauptantrieb, diese Podcasts zu machen, eben Verständnis zu schaffen für die Homöopathie, dass die Menschen da besser mitgehen können, dass auch die Homöopathie-Kollegen, also alle Homöopathen, die es gibt, sich leichter tun, ihre Patienten einfach zu führen und zu begleiten, weil je mehr die Menschen verstanden haben, desto, die springen ja oft ab, weil sie gar nicht verstehen, was passiert da eigentlich. Also das ist der Antrieb dafür. Und entstanden ist es ja aus der Corona-Zeit heraus 2022. Ich bin ein Mitglied in diesem Kompetenzzentrum Homöopathie Traunstein, was der Josef Karl Kaspointner leitet, wo wir rund 30 Homöopathinnen und Homöopathen sind, die alle, sage jetzt, relativ nah beieinander, wo man auch sagen müsste, oh Gott, so viel Konkurrenz. Es ist genau das Gegenteil der Fall, wenn man sich unterstützt, wenn wir gemeinsam wachsen, wenn wir gemeinsam lernen, wenn wir uns gemeinsam bemühen, besser zu werden, dann hat jeder genug zu tun, weil es gibt mehr als genug kranke Menschen. Naja, und in dieses Kompetenzzentrum Homöopathie, da ist auch der Josef unermüdlich. Alle 3 Jahre werden Homöopathietage, Traunsteiner Homöopathietage veranstaltet. Es war Corona-Zeit, wir wussten nicht, ob das live stattfinden kann. Es war eine wunderbare Fügung der Björn Fischer, dem ich auch unendlich dankbar bin. Der ist sozusagen der diese Wurzel geschaffen hat. Der hat die ersten großen Online-Kongresse mit der Gabi Scherk und dem Matthias Berner technisch gemacht. Der hat uns geholfen, die Homöopathietage als Online-Kongress parallel laufen zu lassen. Also haben wir zu diesen 7. Traunsteiner Homöopathietagen 2022 gleichzeitig den gemeinsam gesund Online-Kongress gemacht. Über dieses gemeinsam gesund werden wir ja mit dem Josef gemeinsam mal, glaube ich, reden, weil das ist wirklich so der Impulsgeber, ganz stark auch der Josef Karl Graspointner. Also da ging es nicht nur um Homöopathie-Themen, sondern eben auch um einige andere Themen wie Trauma-Behandlung oder eben auch Ernährungsthema, wo es halt ein bisschen rausgeht über die Homöopathie hinaus. Ja, und so ist es eben entstanden. Da gab es einen ersten gemeinsam gesund Online-Kongress und einen zweiten und ein halbes oder dreiviertel Jahr später und sogar eigentlich noch einen dritten, so zum Thema Allergien. Und dann war für mich der ähnliche Punkt, glaube ich, wie für dich, weil ich habe dich auch gehört in einem Podcast, dass du gesagt hast, nein, Online-Kongress mache ich keinen mehr. Weiß nicht, was deine, du kannst ja, würde mich interessieren, was so für dich der Punkt war. Also für mich war es einfach so, dass dieses Business, was ja für uns gar keins war, also wir waren da nicht einmal kostendeckend, das ist mir zu stressig und zu wenig nachhaltig. Und ich habe dann gemerkt, ich muss das jetzt mal alles loslassen, das ist so ein Stress, so ein Online-Kongress, also da braucht man richtig, richtig großes Team und so weiter. Und dann habe ich eigentlich alles losgelassen. Und wie es halt so ist, wenn man alles loslässt, aber nicht fallen lässt, dann macht ja das Leben das. Und ich kann es dir gar nicht sagen, wie es entstanden ist. Ich habe dann eine Stimmtrainerin, bin ich begegnet. Die wollte ich einfach nur so, weil es hier so einen tollen Chor macht in Reichenhall. Und die hat dann zu mir gesagt, da habe ich dann so 2, 3 Stunden Stimmtraining, aber eigentlich nicht. War ich gerade so im leeren Raum. Und dann hat die zu mir gesagt, Mensch, Barbara, wieso machst du keinen Podcast? Und dann habe ich gesagt, du, wenn du mir hilfst, das technisch auf die Reihe zu kriegen, weil ich habe keine Ahnung und das ist mir echt, ich bin ein Digital Immigrant, es ist mir too much. Und die war dann so, also danke auch an die Christine, die hat es dann ganz easy going halt unkompliziert mir geholfen. Also es war keine Jahresvorbereitung, sondern irgendwie 3 Monate. Aber auch, also ich schneide meine Podcasts auch selber nach wie vor. Wow, und das war schon ein mühseliger Weg, sich da durchzuarbeiten, aber es war ja schon relativ viel da. Also, und wir haben ja jetzt im gemeinsamen Gesundhaus, das hat sich von gemeinsam gesund auf gemeinsamgesundhaus.net eben verändert, der YouTube-Kanal und auch der Podcast-Kanal. Und da konnte man ja auch auf Inhalte, die noch ganz wenig gesehen worden sind, zurückgreifen. Also es ist so irgendwie so recht organisch und immer so geführt entstanden, weil ich habe gewusst, ich muss es nicht machen, weder aus finanziellen Gründen noch aus Imagegründen. Ich mach's, wenn es leicht geht und wenn es Freude macht. Und wenn sich immer wieder die Dinge fügen.
Also ich kann es ja kurz einfach der Vollständigkeit erwähnen, dass es hier jetzt am Podcast auch vollständig ist und die Leute nicht Wega suchen müssen, die es jetzt vielleicht
Ja, vor allem für
noch nicht
meine
wissen.
Leute,
Genau,
weil
ne?
wir wollen ja diesen dich ja auch
Richtig.
vorstellen, unserer gemeinsamen
Genau. Habe
Gesundhaus-Community.
ich auch gerade gedacht.
Ja,
Erzähle ich es doch
bitte,
nochmal.
erzähl du mal, Marvin.
Also ich habe ja einen Podcast hören wollen. Ich bin ja noch in der Zeit sozusagen gewesen, wo es noch gar keinen Homöopathie-Podcast gegeben hat. Und ich habe damals viel Podcast gehört und habe gedacht, wieso gibt es eigentlich keinen Homöopathie-Podcast? Und dann habe ich ein paar Leute von unserer Schule, meinen damaligen Chef, angehauen und habe gesagt, du, also willst du nicht einen Podcast machen? Willst du nicht einen Podcast machen? Und keiner wollte. Und dann habe ich gesagt, ja komm, dann mache ich halt einen Podcast und lade die alle ein. Deshalb bin ich auch bei diesem Interviewformat hängen geblieben, sozusagen, weil das so die Geburtsstunde war. Ich wollte einfach die ganzen Homöopathen vors Mikrofon kriegen. Und eben da ist meine Motivation, ich wollte sozusagen keinen machen, ich wollte einen hören. So, und das ist auch immer noch sehr lustig. Also, ich höre meine Folgen von vor 2 Jahren, die höre ich auch dann tatsächlich. Die Interviewgäste, weil ich habe schon lange vergessen, was ich da gefragt oder gesagt habe und kann die dann wie frisch hören. Und für mich ist das wirklich also ein spannender Beitrag, denn oft, dass ich denke, ja, stimmt, der war ja auch schon mal bei dir. Ah, super, was hat der eigentlich gesagt? Und höre ich mir den nochmal an. Also ich lerne auch unglaublich viel aus diesen Interviews raus und auch die ganzen verschiedenen Methoden und eben auch diese Zusammenarbeit und eben Josef war da, die ganzen tollen Leute, die ich kennengelernt habe, so dass ich irgendwann dachte, ja, jetzt aufzuhören, weil 3, 4 andere auch einen Podcast haben, macht irgendwie auch keinen Sinn. Aber ich bin da wie du, also es ist ja kein finanzielles Engagement, es ist kein Karriereengagement. Ich monetarisiere das auch nicht. Ich habe das große Glück irgendwann gehabt, dass von sich aus jemand den Podcast sponsern wollte. Also ich habe nicht mal gesucht. Na? Und so ist das sozusagen auch kostendeckend jetzt sogar. Also ich mache da kein Minus mehr mit, aber ich hätte es auch trotzdem weitergemacht. Und insofern ist sozusagen der Podcast aus dem Mangel entstanden, dass es keinen gegeben hat. Und diese Online-Kongresse, ich bin ja mit Online-Kongressen gestartet, wo es noch keine Homöopathie-Kongresse gegeben hat mit den, Gott, krieg ich's noch dahin. Diese Heal Summits, also wo dann wirklich die ganz großen Heiler da gewesen sind, da aus Indien und aus Südamerika und die Schamanen und der Dispenser war da noch ganz am Anfang und all diese Bruce Lipton und all die Leute, die dann da waren. Und beim ersten Mal fand ich das unglaublich inspirierend, weil mich das eigentlich geöffnet hat dazu, mir andere Dinge außerhalb der Homöopathie auch anzuhören, was mich sehr viel weitergebracht hat. Also ich habe meditieren zum Beispiel angefangen über das. Ich habe mich ein bisschen mit Schamanismus auseinandergesetzt. Ich habe das Buch von Bruce Lipton gelesen, was ich allen wärmstens ans Herz lege, diese Zellbuch. Leider vergesse ich immer den Titel. Aber ihr werdet es wahrscheinlich sogar selber wissen, was ich da meine. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Buch, weil da auch viel homöopathische Ideen hinterstecken, wo man wieder versteht, ah, das machen wir nachher in der Zelle. Wie funktioniert das eigentlich? Wie wird so eine Zelle krank? Wie heilt die? Diesen Eiweißverbindungen in der Zellmembran und so, das fand ich unglaublich wichtig. Und hat aber damals schon im Heal Summit, habe ich gemerkt, okay, einige Speaker kommen aber auch nur für Werbung. Also sie erzählen eine halbe Stunde, was sie nicht für ein tolles Buch geschrieben haben, du erfährst keine Inhalte. Und das hat mich schon immer gestört. Und dieser ganze Stress als Hörer sozusagen. Ne? Ich muss jetzt da 7 Interviews hören. Ich habe 3 Kinder. Also ich keine Ahnung, wann ich das machen soll. Ne? Ich kann abends 2 Interviews hören. Und da muss man dieses Kongresspaket bekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, diese ganze Heilung und Kommerzialisierung von Heilung, oder? Das war dann schon beim zweiten Heal Summit, weil der natürlich so erfolgreich war, dann in Corona, war das noch mehr und es war noch mehr kommerzialisiert und es waren dann nicht mehr 7 Leute am Tag, die gesprochen haben, sondern 9 und das Kongresspaket war noch teurer und dann hängen sie dir noch den Kurs und den Workshop und das Buch und wenn du den Kongress kaufst, dann kriegst du noch das extra und das extra und das extra. Aber ich denke, okay, gut, ich verstehe, dass die alle von leben müssen, aber explizit die Leute, die da beim Heal Summit sind, die brauchen es nur wirklich nicht. Also, das mag sein, dass der Veranstalter das Geld braucht, aber diese ganzen Leute, die international berühmt sind, die brauchen nicht, dass ich jetzt ihren Workshop noch kaufe. Also, das ist wirklich nicht nötig. Die sind ja schon bekannt, ne? Und habe mich dann oft auch durchgeklickt und habe gesagt, wen kenne ich noch nicht, wen habe ich noch nie gehört, wer ist dann kleiner Fisch und habe mir das so ein bisschen rausgemacht. Und als dann der erste United to Heal kam, dachte ich, oh nein, jetzt machen die denselben Scheiß wie mit dem Heal Summit. Ich habe da schon genug gehabt und fand es dann aber erstmal gut, weil grundsätzlich ist es ja erstmal eine Stimme für die Homöopathie. Und das habe ich ja zu der Zeit, also ich wusste, weiß nicht, ob zu der Zeit schon andere Homöopathie-Podcasts waren. Ich habe noch keine gehört. Also erste United to Heal war noch, glaube ich, war ich noch der Einzige. Da war ich ja sogar dann dabei. Auf den letzten Drücker hat sie mich dann noch interviewt, die Gabi. So kennen wir uns auch. Und fand dann erstmal das ganz gut. Ne? Bis auch, dass mich das damals schon gestört hat, dass das eben diesen finanziellen Touch hat und diesen Stress. Ich muss jetzt da 12 Tage am Stück irgendwie das hören. Weil es ist ja was ganz anderes, wenn ich vor Ort live komme. Dass das was kostet, finde ich ganz was anderes. Ne? Aber dieses Ich verkaufe hinterher durch die vorher gemachte künstliche Verknappung diesen Kongress. Ne? Weil ich den Leuten dermaßen unter Stress setze, dass sie jetzt 7 Speaker an einem Tag 12 Tage lang gucken müssen, eigentlich das Leben stillsteht für den Moment, damit du diesen Kongress machst und durch diese künstliche Verknappung, weil keiner so viel aufnehmen kann, kaufe ich es nachher, fand ich nicht die richtige Idee. Also ich habe jetzt auch keine bessere gehabt, aber ich fand diese Idee dieser künstlichen Verknappung und diesen Stress, den das in mir erzeugt hat und hinterher eigentlich aus dem Gefühl, aus der Psora heraus, oh, ich habe was verpasst, ich muss das jetzt nur kaufen, um das alles zu haben. Das war nicht die richtige Idee, weil ich wollte ja, dass wenn man schon bezahlt für die Inhalte, also wenn ich an einen Kongress gehe, Simili-Kongress, wenn ich jetzt, wo wir waren, an den Gautingen Homöopathietagen bin, wenn ich bei unserem Krebskongress bin, natürlich bezahle ich dann was. Ist ja gar keine Frage. Da bezahle ich ja aber nicht, weil ich vorher unter Druck gesetzt worden bin oder unter Stress bekommen bin, weil mir gesagt, hey, du kannst die ganze Schokolade zwar anschauen, aber essen darfst du erst, wenn du dann bezahlt hast, aber ich gebe dir mal ein Probierstück. So. Das war mir zu sehr Supermarkt, zu sehr Marktwirtschaft, zu viel Wirtschaft und das fand ich, ist ja die Homöopathie genau nicht. Ne? Es ist kein Stress, es ist kein Hektik, es ist kein Schnell-Schnell, es ist kein, oh, du musst aber jetzt an dem Tag 17 Mittel nehmen, sondern du nimmst ein Mittel, du nimmst dir Zeit, du gehst in die Tiefe, du verinnerlichst das, du wächst über das, du gehst wieder an ein Seminar, du hörst dir noch einen Speaker an und diese McDonald's-Art, Homöopathie zu kommen, zu konsumieren und dann ja auch anschließend, wenn das Kongresspaket nicht gekauft wird, sind diese ganzen tollen Videos ja weg. Also die werden ja nicht wiederholt, die werden nicht irgendwie nochmal neu benutzt, die werden nicht irgendwie nochmal, also da ist ja so viel Energie auch von den Rednern reingeflossen, ist einfach weg. Und deshalb habe ich gedacht, na, ich bleibe meinem Konzept treu von der Homöopathie im Podcast. Diese Sachen eigentlich zu machen, weil hier sind sie zeitlos. Hier kann ich in Ruhe das hören, so oft ich will, ich kann die Interviews mehrmals hören, ich kann die kostenlos hören, ich habe keine Bezahlschranke. Na, und habe dann gesagt, wer unbedingt was spenden will, der spendet das bitte dann an seinen Homöopathen, an seinen Homöopathieverein, an seine Homöopathie-Stiftung und nicht an mich, ich habe einen Sponsor.
Ja, wobei ich möchte einfach ein Wort einlegen für den Kongress, der jetzt übrig geblieben ist. Also ich finde ich bin ja so ein Mensch, der die Vielfalt und der das Bunte liebt. Und ich glaube, dass der übrig gebliebene Dimension-Kongress von der Gabi Schörk, dass der durchaus in unserer ganzen Landschaft von Menschen, die über Homöopathie kommunizieren, jetzt seine Berechtigung hat. Weil da sind halt ganz viele Menschen, ich habe auch Patienten, die über so einen Kongress, weil es halt nichts kostet, dann irgendwie mehr Verständnis, auch wieder ein bisschen Verständnis zur Homöopathie bekommen. Aber es reguliert sich eh in natürlicher Art und Weise, glaube ich. Wir sind nicht die Menschen, die da mit einem ganzen Team sich selber den Stress machen möchten. Und einen so einen Kongressveranstalter finde ich schon gut, wenn es den in unserer Homöopathielandschaft auch gibt. Und ich bin dankbar, dass ich das nicht machen muss. Und ja. Das wünsche ich mir ja grundsätzlich, dass wir als Homöopathenfamilie einfach die Vielfalt und schätzen und dass wir sagen, alles hat irgendwo seinen Platz und seine Berechtigung und vieles reguliert sich dann im Laufe der Zeit ja eh von selbst wieder gesund.
Also absolut, ich wollte es auch nicht negativ reden, das kam jetzt vielleicht sehr negativ rüber, weil ich ja grundsätzlich also die Art, dass über Homöopathie gesprochen wird und dass es diese große Reichweite hat und dass ja auch dann diese Speaker überhaupt, man sie kennenlernt und so weiter, ne? Das ist absolut richtig. Ich habe jetzt vielleicht zu sehr über das geredet, was mich stört, aber im Kern, und ich kenne ja auch, Gabi ist gut und die Erika Rau, mit ihr habe ich Kontakt und so weiter. Das sind ja Leute, die ich sehr schätze und die Speaker, die da sind, auch sehr schätze. Und ich verstehe auch, dass die Geld verdienen müssen und dass das halt aktuell das gängige Konzept ist. Ich bin einfach der Meinung, es ist nicht das Ende. Ich denke sehr wohl, dass man auch ein finanzielles Konzept hinkriegt, ohne diese künstliche Verknappung und den Stress, den man macht. Aber ich habe jetzt auch gar keine bessere Idee. Insofern ist es richtig, ne, wenn ich sie nicht veranstalten muss, ist auch immer nett zum drüber reden. Und am Schluss bin ich dabei, ne, wie ich das gesagt habe, es sollte von mir aus 50 Homöopathie-Podcasts geben und von mir aus kann es auch 50 Homöopathie-Kongresse geben, dreimal am Tag. Ich finde das gut. Es sollte viel mehr über Homöopathie gesprochen werden und das sollte möglichst auch alle erreichen. Also.
Ja, diese Nachhaltigkeit, Marvin, das schätze ich auch an dir sehr, sehr, dass du in allen Bereichen, es gibt ja auch sowas wie eine digitale Nachhaltigkeit und da ist dein Homöopathie-Podcast echt vorbildhaft. Also ich werde wirklich alle Leute über meinen Kanal, über unser gemeinsames Gesundhaus jetzt dich das erste Mal kennenlernen. Bitte schaut rein in die Podcasts. Du hast alles auch auf YouTube oder auf den...
Genau.
Alles auch auf YouTube. Es ist eine Fundgrube an Wissen, an Erfahrungsschätzen. Ich glaube, es gibt ja kaum Leute, die wirklich eine Stimme haben und eine Bedeutung aufgrund ihrer Kompetenz in der Homöopathie, die du noch nicht interviewt hast. Es ist, also das, weißt, allein deswegen sage ich, ist das so bereichernd, weil ich kann meine Leute, also ich kann das in meinem Podcast-Leben gar nicht liefern, was bereits alles da ist, ist auch gar nicht meine Aufgabe. Aber alle, die irgendwie tiefer einsteigen möchten, die sich für dies, für jenes, in der Homöopathie tiefer interessieren, 500 Serien, 500 Folgen hast du, glaube ich, mittlerweile aufgenommen, oder, Marvin?
Ich glaube, es sind so 450, aber ja, ich glaube, dieses Jahr schaffen wir dann die 500. Das ist immer ein bisschen verfälscht dadurch, dass ich ja diese Adventskalender habe, wo ja dann wirklich 24 Episoden rauskommen in kürzester Zeit, ne, an Weihnachten und so. Deshalb, also ich meine, es sind diese 450 Folgen, aber die sind glücklicherweise nicht alle so lang. Ich glaube, an regulären Folgen sind es noch nicht mal 200. Also vier sind Kongressberichte. Und dann extra Serien, die so separat funktionieren. Ne? Aber ja, vor allen Dingen die Interviews finde ich unglaublich nachhaltig, weil also ich würde sagen, nahezu alle Interviews sind zeitlos. Also die kann man immer wieder hören. Das sind keine aktuellen oder politischen oder Episoden, die jetzt auf irgendein aktuelles Thema eingehen, sondern das sind eben auch festgehalten, die Weisheiten und Wissen von unseren Kollegen. Und das finde ich auch schön, das auch konserviert zu haben, diese vielen tollen Menschen, die sich für die Homöopathie eingesetzt haben. Ich denke, das wird auch noch mal auf eine Art an Wert gewinnen, wenn diese Leute mal irgendwann nicht mehr sind oder nicht mehr arbeiten. Und man denkt, ah, ich würde eigentlich gerne noch mal Josef hören, was redet er eigentlich über das und dieses und jenes und so. Und dass ich einfach weiß, solange es irgendwie digitale Möglichkeiten gibt, ist das vorhanden ohne Paywall, ohne dass man sich irgendwo einloggen muss. Einfach daheim beim Bügeln kann ich mir nochmal Josef antun, oder den Andreas Krüger, der so toll geredet hat, jetzt letztens im Interview, so aus dem Herz gesprochen hat, diese große Liebe zur Homöopathie, das unabhängig davon, wie und was die denn dann arbeiten, finde ich, ist mir. Weiß ich auch erst jetzt so ein bisschen zu schätzen, was ich da geleistet habe, in Anführungsstrichen.
Ja, ist tatsächlich so. Also diese enormen Wissens- und Erfahrungsschätze zu digitalisieren und zu bewahren, weil das ist vielen Menschen in der Bevölkerung gar nicht klar, dass wir kaum Nachwuchs haben in der Homöopathie und dass einfach du bist einer der Jüngsten, also du bist einer, der Gott sei Dank bist noch unter 40 deutlich, oder? Gibt's also die allermeisten Homöopathen sind 50 aufwärts, eher 60 aufwärts, wenn sie dann auch unterrichten. Und das ist so mein Appell auch. Also ich bin seit Jahren der Meinung und spüre das so in mir, dass ich die Menschen da draußen aktivieren möchte und inspirieren möchte, dass sie sich sichtbar machen für die Homöopathie. Also wenn sie wollen, dass die Homöopathie auch in dieser wirklich qualifizierten Form, wie alle Menschen, die du in deinen Interviews hast, und du selbst sie betreiben, wenn die Menschen wollen, dass die ihre Kinder und Enkelkinder diese Form der komplementären Medizin noch zur Verfügung haben, dann glaube ich, wird es Zeit, dass sich die Bevölkerung auch in Bewegung setzt. Und ich habe deinen Silvester-Podcast, da kam das, glaube ich, gehört, mit deiner 1%-Vision. Du hast da hochgerechnet. Es gibt offensichtlich haben 50 bis 70% der Menschen in Deutschland Interesse an Homöopathie und würden sich homöopathisch behandeln lassen, wenn es möglich ist, oder haben schon damit zu tun gehabt, ne? Und du hast dann hochgerechnet, wenn sich nur 1% der Menschen in Deutschland sichtbar machen würden, ganz ohne dass es irgendetwas kostet, ganz unkompliziert, indem sie deinen Podcast abonnieren würden. Dann wären das 800.000. Ich konnte es das auch gar nicht. Ich habe dann nochmal nachgerechnet. Sind es wirklich 800.000? Ja, 800.000. Und es wäre so eine klare Stimme, so ein Signal an die Politik, an die Gelder, die wir arbeiten 5 bis 6 Monate im Jahr nur für das Gesundheits- oder Krankheitswesen, wenn man alle Steuern, alles dazulegt. Und wir machen uns, die Menschen machen sich einfach nicht sichtbar für das, was ihr Bedürfnis auch ist. Es ist klar, das Bedürfnis High-Tech-Medizin und, dass das ist überhaupt keine Frage. Aber dieses Bedürfnis nach einer qualifizierten homöopathischen Behandlung ist auch da. Und deswegen ist so mein Appell an die Menschen: Macht euch bitte sichtbar, abonniert unsere Podcasts, gebt das an alle Bekannten, Verwandten, Freunde weiter. Das ist die einfachste Art und Weise, sich irgendwie, das ist so ein kleines Votum, oder?
Ja.
Wie siehst du das?
Ja, also absolut. Wir können ja auch mal direkt noch, wenn wir gerade da sind, an diesen Call to Action für die Leute. Schreibt uns doch auch bitte, wenn ihr Ideen habt, wie wir noch mehr Leute erreichen können. Oder woran es bei euch zum Beispiel liegt, könnt ihr mir ganz privat schreiben per E-Mail, ne? Warum teilt ihr die Podcasts nicht? Warum liked ihr die Podcasts nicht? Warum kommentiert ihr die Podcasts nicht, ne? Wir hatten einen ganz tollen Beitrag in Gauting vom Stefan Reis, der auch gesagt hat, wir haben inzwischen sogar Therapeuten, also ausgebildete Homöopathen, die Angst haben, auf eine Geburtstagsfeier zu sagen, ich bin Homöopath. Und wenn da wieder 800.000 Leute aufstehen und sagen, ich gehe zum Homöopathen, ich bin zufrieden, ne? Dann über die Patientenverbände oder so, dann könnten wir uns auch wieder trauen und dann würden eben noch 1% dazukommen. So, ne? Weil das wieder gängig ist, ne? Und da würde ich gern auch die Community einbinden. Also wer auch immer jetzt diese Folge hört von uns beiden, gebt uns auch gerne auch Input. Was würde euch helfen, das zum Teilen? Was würde euch helfen? Welche Folgen braucht ihr, dass ihr sagt, komm, das kann ich mal meinem Nachbarn oder meinem Opa oder meinem Papa mal geben oder meinen Kindern noch mal geben? Was braucht's, ne? Weil wenn wir zum Beispiel mit den neueren Medien, jetzt mit ChatGPT und so weiter arbeiten und so weiter, da merkt man auch, dass die KI dort sehr aufgeschlossen ist und sehr differenziert über Homöopathie reden kann. Also auch da findet man diese Berührungsängste nicht. Ich bin, seit ich gestartet habe, am Überlegen, warum das so ist, ne? Ich habe das an dem Homöopathie-Kongress in der Schweiz ein bisschen versucht zu sagen, dass ich glaube, wir haben dieses Kernthema der Individualität, was uns zu stark trennt. Nicht nur innerhalb der Homöopathie, sondern auch innerhalb der Menschen. Also ich gehe zum Homöopathen, dann geht es mir da besser und dann ist sozusagen mein Bedürfnis gestillt und dann gucke ich, was ich jetzt noch machen will. Und dann mache ich hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen und mich jetzt da irgendwie stark zu machen für einen Homöopath, der mich auf den Weg gebracht hat für irgendwas hin. Warum sollte ich? Ich habe ja genug andere Themen zu tun. Und dass wir uns inzwischen nicht mehr als Kollektiv verstehen, das werden wir dann mit Josef auch nochmal zusammen besprechen, dieses Gemeinsame, das haben wir eigentlich verloren und das gilt aus meiner Sicht also intern innerhalb der Homöopathie, da seid ihr mit Traunstein leuchtendes Vorbild. Das haben wir aber auch extern verloren, also auch außerhalb der Gesundheit haben wir das verloren, weil dort irgendwie alle gewöhnt sind, in Konkurrenz zu sein, ne? Wenn ich jemand anderen ins Scheinwerferlicht bringe, ne, dann verliere ich ja den Scheinwerferlicht.
Es stimmt
Und
aber nicht.
genau, stimmt aber gar nicht.
Es
Ne?
ist genau das Gegenteil der Fall. Habe ich von eurem Schweizer Landsmann René Egli, Entschuldigung, dass ich da kurz
Ja.
unterbreche, vor 30 Jahren, der hat ja dieses Lola-Prinzip entwickelt. Und vor 30 Jahren habe ich dieser Satz, der ist bei mir so reingegangen, wie Öl. Und den bemühe ich mich einfach, ich habe probiert, das auszuprobieren. Jeder Mensch ist konkurrenzlos, hat er gesagt. Und seid ein Apfelbaum, der seine Äpfel produziert, also seid authentisch. Jeder Mensch ist konkurrenzlos, es ist Platz für jeden. Und eben gerade diese Unterstützung und das sich verbinden und vernetzen stärkt ja das eigene Feld. Und da würde ich schon ganz gern auch gerade an unsere homöopathischen Gemeinschaften auch appellieren, dass sie, das sind ja auch die Kollegen, teilen uns ja eigentlich
Nicht.
5% der Kollegen
Genau.
teilen, wenn überhaupt, eigentlich teilen sie nicht. Ich weiß nicht, wovor sie sich fürchten, weil eigentlich mache ich das für für die Patienten von jedem Kollegen auch in der Praxis.
Ich habe
Und
es
so
am
glaube ich
Anfang,
auch.
ja, ich habe es am Anfang des Podcasts auch extra dazu gesagt, bitte hört nicht den Podcast und kommt zu mir in die Schweiz als Patient. Geht zu eurem Homöopath vor Ort. Das ist nicht die Idee, wie das andere Podcasts sind, zum Patienten generieren oder ich weiß nicht, was generieren, ne? Sondern das ist ja eigentlich eine Möglichkeit, dass zum Beispiel auch Leute sagen, ich bin jetzt nicht so medienbegabt, ich kann mich nicht hinsetzen und das machen, ich habe auch keine Zeit dafür. Aber wenn Sie als Patient jetzt einen gern Podcast hören, dann hören Sie doch den. Ne? Und da bin ich auch immer noch am Zweifeln, ob wir da intern zu sehr verstritten sind, ob der Druck inzwischen zu groß ist. Wie wir das vom Stefan gehört haben, dass er meint, der Druck medial, der Druck politisch, der Druck ist zu groß, um sich dann noch zu positionieren, ne? Weil man ja auch in Covid so angegriffen worden ist und ja dann auch schnell in diese ganzen Schubladen gesteckt worden ist. Also das ist mir auch noch ein Rätsel, wo das herkommt. Und meine Idee war eben, das positiv zu formulieren. Wir sind halt sehr individuell und sehr mit uns beschäftigt. Und ich glaube, dass viele Leute das gar nicht böswillig nicht teilen, sondern ich habe das an dem Beispiel gemacht, habe gesagt, okay, an dem Homöopathiekongress waren ja sehr viele Kollegen. Ne? Und das war so dieser einheitliche Tenor. Es war so schön, den Stefan Baumgartner mal zu hören. Es war so interessant, was der Stefan Baumgartner zu sagen hatte. Und es war so interessant, was der Stefan so, habe ich von allen gehört. Und dann habe ich mich dann da vorne hingestellt und war glücklicherweise auf den auch sehr gut vorbereitet und habe gesagt, wisst ihr eigentlich, wie viele YouTube-Videos es vom Stefan Baumgartner gibt? Kennt irgendjemand von euch im Plenum ein YouTube-Video vom Stefan Baumgartner? Nö. Sag ich, na, wenn wir die Inhalte nicht gucken und ihr erst nach Zürich reisen müsst, um ihn live zu hören, während er seit Jahren diese Sachen auf dem YouTube-Kanal hat, wo diese ganzen Forschungsergebnisse, was er euch gestern erzählt hat, ihr könnt das schon lange hören, ihr könnt das schon lange auf euren Websites implementiert haben, das könnte schon lange die Runde gemacht haben, aber wenn wir es nicht mal hören, na ja, also dann, wenn es die anderen auch nicht hören. Also wir müssen es ja den Patienten auch beibringen und wenn wir nicht mal wissen, dass es existiert, ne? Und ich weiß nicht, kannst du dir was zu sagen? Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass eben diese Crème de la Crème der Homöopathie erstens sehr beschäftigt ist, weil die Praxen gut laufen und eben etwas älter sind und eben nicht digital aufgewachsen sind?
Ist sicher auch ein Grund, also es gibt ja die Homöopathen, wirklich die erfahrenen Homöopathen, die haben so viel zu tun in der Regel in ihren Praxen. Also ist sicher auch ein Grund. Ich weiß es nicht, Marvin. Also ich glaube, da spekuliert man so. Ich finde es immer besser, sich zu fragen, anstatt, weißt du, manchmal auch unsere Verbände so, Überlegungen anzustellen, wieso was wie sein könnte. Ich finde es besser, pragmatisch zu sein und zu sagen, ah, was ist denn meine Aufgabe? Oder hinzufühlen mal, was ist denn meine Aufgabe? Was kann ich denn ganz konkret tun? Also ich habe seit Corona habe ich eine totale Allergie gegen Jammern. Also wirklich gegen Jammern, totale Allergie, weil da hat man ja gesehen, da gab es ja alles und im Grunde ist bei jedem auch irgendwie das individuelle Szenario gekommen und wir sind einfach als Menschen aufgefordert, glaube ich, zu schauen, was ist denn bei mir, was ist denn mein Thema, was ist meine Aufgabe und was kann ich jetzt konkret dazu tun? Und ich will ja auch die Leute nicht, dass man jetzt meint, man muss die missionieren oder das haben wir gerade in Corona gesehen, wie lästig das war, wenn man dann ständig was geschickt bekommen hat. Aber man kann auswählen und es gibt viele Patienten, glaube ich, die würde das sehr interessieren, wenn sie von ihrem Homöopathen ein Video vom Stefan Baumgartner geschickt bekommen und die
Richtig.
sind teilweise auch nur 10 Minuten lang.
Ja.
Es ist zumutbar. Aber ich glaube, es soll jeder mal so, so bei sich bleiben und so überlegen, was ist denn mein Thema, was ist meine Aufgabe und wie komme ich voran, und dann kommen wir alle miteinander voran. Und vor allem überall wo Angst beteiligt ist, da ist, glaube ich, nicht der Weg, der uns weiterbringt, auch nicht diese Angst, dass irgendjemand was machen könnte, was mir wieder schadet, sondern ja, diese einfach schauen, wo sind denn so meine eigenen Lernaufgaben? Und ich habe auch in Corona gelernt, dass was mir Angst macht oder da, wo mir jemand Angst machen will, da gehe ich primär ganz weit zurück, 10 Schritte zurück, und schaue mir das mal an, was ist da wirklich und wo ist meine Aufgabe.
Ja, das fand ich sehr schön, dass du das gesagt hast. Das hat mich erinnert an diese Phase in Covid, wo ich mich relativ schnell auch aus all dem rausgenommen habe und gesagt habe, ich bin jetzt nicht dazu da, hier die Welt zu retten oder irgendwie da mit irgendwelchen Politikern zu diskutieren oder ich weiß nicht was, sondern ich bin in der Praxis, ich bin anwesend und ich bin der Ort, wo sie alle in Frieden herkommen können.
Genau.
Ja. Und das ist eigentlich ein schönes Fazit, finde ich. Ne? Das ist das, was uns beide verbindet oder was diese Podcasts vielleicht im Kern dann auch ausmachen, ist, dass wir tun, was wir können. Ja.
Genau. Wir tun einfach das, was wir tun können. Und mit Sicherheit, wir speisen ja selbst die KI mit und mit jeder
Genau.
Information, mit jedem YouTube-Text, den ich dazu schreibe, den mache ich extra lang, speisen wir auch die KI. Wir speisen insgesamt dieses gesamte Feld einfach mit was Konstruktivem. Ich habe am Anfang von Corona auch gelernt, ich hole mir die Informationen, die mir und meinem Lebensweg dienlich sind. Ich habe Fernseher rausgestellt vor die Haustür. Und ich kann nur andere Menschen auch inspirieren. Holt euch die Informationen, die wirklich, wo ihr merkt, euch geht es hinterher besser als vorher.
Und da sind wir eigentlich am Anfang. Ich finde, da können wir schön die Runde jetzt machen, ne? Bei Selbstwirksamkeit, bei Selbstheilung, bei auch wirklich für sich den eigenen Weg zu gehen und auch in einer Art mutig zu sagen, ich entscheide mich auch für das, was mir eben gut tut, ne? Und da ist es aber trotzdem so, dass es gut wäre, wenn die Homöopathie das überlebt, ne? Ich meine, die Ärzte schafft, hat ja das große Problem, dass sie keinen Nachwuchs generieren kann im Moment fast, weil das überall abgesagt worden ist, ne, weil diese ganzen Zusatzbezeichnungen für Ärzte für Homöopathie abgeschafft worden ist. Also so in der Selbstwirksamkeit trotzdem sozusagen die Basisthemen von dem zu fördern, was es eben braucht, damit das erhalten bleibt. Ne? Das ist halt wie beides.
Ja, ich glaube, dass das Wesentliche und das wirklich Wertvolle und Wichtige, es wird Wege geben. Also alles, was geschehen soll, das wird geschehen. Und das, was nicht geschehen soll, das wird nicht geschehen. Und ich sehe es an meinem eigenen Weg, wenn ich zurückschaue. Die wesentlichen Dinge sind so gefügt und geführt, und so habe ich Vertrauen, dass auch wenn die Homöopathie, wenn wir sie wirklich in die Zeit der nächsten Generation, also wirklich, dass deine Kinder und vielleicht auch deine Enkelkinder noch homöopathisch behandelt werden können, es kann auch wieder ganz schnell gehen, dass eine Veränderung kommt, und gerade in dieser digitalen Welt wäre Ausbildung, richtig fundierte Ausbildung, auch sehr schnell auch an junge Menschen wieder möglich. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir als Homöopathenfamilie in eine Richtung uns bewegen und diese ganzen verschiedenen Unterrichtungen, wie man Homöopathie betreibt, das als die wunderbare Möglichkeit der Individualität, dass ich auch als Behandler mir die Richtung suchen kann, die ich dann, wo ich das dann in der Praxis mache, wie ich es mache, die halt meiner eigenen Individualität und Mentalität entsprechen. Und dass wir uns wirklich gemeinsam, dass wir uns nicht mehr trennen lassen, sondern dass wir einfach gemeinsam weitergehen und dieses große Bedürfnis, Also ich kenne keinen Homöopathen, keine Homöopathin, selbst die Leute, die kleine Praxis haben, die das so nebenbei betreiben, aber die haben alle so einen Idealismus, weil den muss man haben, um Homöopathie zu lernen. Die haben alle so einen Idealismus und wollen den Menschen wirklich helfen und wollen in der Homöopathie besser werden. Und ich glaube, darum geht es, dass wir einfach uns zusammenstellen und sagen, wie wir unterstützen uns in diesem Bestreben, täglich ein ganzes Stück wieder besser zu werden. Und wir schauen, dass wir die Menschen draußen mitnehmen, dass die auch verstehen, wie die Homöopathie funktioniert, weil dieser Dr. Samuel Hahnemann, dem ist ja, das ist ja schon unglaublich, was dem gelungen ist. Hippokrates und Paracelsus haben das Ähnlichkeitsgesetz ja gekannt. Und Hahnemann hat ja diese geniale, ja, es war, glaube ich, eine Inspiration, wie er es therapeutisch umsetzen kann, indem er eben diese ganzen Stoffe verdünnt, verschüttelt, potenziert. Und das ist der Schatz, den wir in Händen haben. Und ich glaube schon, dass da viele gute Kräfte auch an unserer Seite sind, dass dieser Schatz bewahrt und einfach in dem Maße sich weiterentwickeln kann, wie es uns allen dienlich ist. Da bin ich schon zuversichtlich.
Sehr gut, das sind doch fantastische Abschlussworte, da habe ich nichts hinzuzufügen. Mega schön, Barbara, warst du im Podcast, hat mich sehr gefreut. Wir werden uns ja bald nochmal sehen und mit Josef zusammen diese Gemeinsamkeitsthematik einerseits noch ein bisschen besser kennenlernen, was ihr da schon so schön aufgebaut habt, auf der anderen Seite uns auch über das nochmal ein bisschen mehr austauschen. Da freue ich mich sehr auf so ein Dreier-Zoom, die sind auch immer sehr inspirierend. Wenn da mehr Leute plötzlich im Zoom dabei sind, hat es nochmal ganz eine andere Dynamik. Und in dem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal
Ja,
und
ich danke dir
übergebe dir
sehr
auch noch Abschlussworte, genau.
für deine ganze Arbeit. Danke ich dir einfach sehr, Marvin. Und meine Podcasts sind ja zeitlich ziemlich gerafft. Und ich denke, ich hätte wirklich auch Lust und Inspiration, dich speziell einzuladen, damit du deine Arbeit vorstellen kannst, weil mir ist es ein Anliegen, dass diese gemeinsame Gesundheits-Community das einfach am Schirm hat, dass es deinen Homöopathie-Podcast gibt und dass das eine einzige Fundgrube ist, wenn man sich mal förderliche Informationen holen will.
Ja, ich komme gern. Lädst mich ein, bin ich da. Schön. Alles
Danke
Gute.
dir.
Auch deinen Hörern wünsche ich alles, alles Gute. Für meine Hörer, alles, was ihr über Barbara finden müsst und wollt, findet ihr in den Shownotes bei mir. Da könnt ihr dann auf ihren Kanal gehen und alles auch anschauen, was da in Traunstein läuft. Ich werde alle Links in den Shownotes machen und wünsche euch, liebe Hörer, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.